ey, ich bin jetzt Heavy Metal Fan. Mein Vater gesagt, willst du eine Schlosserlehre machen? So halt, ne? Die ganze Zeit so immer unter Feuer gehalten. Ich so, ne, ich bin Heavy Metal Fan. Ich lasse mir jetzt die Haare wachsen. Und meine Mutter, nein. Und ich, doch.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit T.S. Ullmann über die Toten Hosen.
Sommer 1988. France Gall singt Ella Ella. Die Punkband Die Ärzte geben ein Abschiedskonzert auf Sylt. Herbert Grönemeyer veröffentlicht Ö und in Hemmoor, nördliches Niedersachsen, sitzt der 14-jährige T.S. Ullmann beim Mittagessen und hat eine Mitteilung für seinen Vater. Ist keine Frage, sondern eine feste Absicht. Es ist die Absicht, die in seinem Leben nicht unvergessen bleibt, die ihn vielleicht sogar prägt und die es 2019 in ein Buch schafft. Vielleicht hat T.S. schwitzige Finger, aber er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und teilt seinem Vater mit.
Ich möchte gerne zum Konzert von den Toten Hosen nach Hamburg fahren.
Und dein Vater sagt?
Ja.
Herzlich willkommen zum Podcast, zur Kiwi Musikbibliothek. Podcast zum Buch, Autorinnen und Autoren schreiben über Musik. T.S. Ullmann, Musiker, Autor, Schriftsteller, Journalist. Endlich sind alle Berufe vereint, T.S. Du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft, ja. Nein, das ist, ist wirklich toll. Ich würde von mir aus, ich hätte nie die Arroganz zu sagen, ja, ich schreibe jetzt ein Buch über die Toten Hosen, weil ich das vermessen finde irgendwie, darauf selber zu kommen. Die Geschichten sind ja da, aber dann sich so selber erleuchtet fühlen, das ist nicht so mein Ding irgendwie strukturell. Und das Tolle ist halt, dass Kip Meuer und Witsch mich gefragt haben, T.S., hast du nicht Bock, ein Buch über Bruce Springsteen zu schreiben? Und ich so, nee. Wie viel Zeit hast du?
Ich habe Zeit.
Es ist ganz gemein, es ist eine ganz gemeine Geschichte. Eine
ich
ganz
finde, man traurige, kann auch in so einem Podcast mit gemeinen und traurigen Geschichten.
Es ist eine ganz traurige Geschichte. Ich hatte das große Glück, vor, glaube ich, 3 Jahren wurde ich gefragt, ob ich die Autobiografie von Bruce Springsteen einlesen möchte als Hörbuch. Und das ist natürlich toll, wenn man gefragt wird. Das ist wahnsinnig nervig, weil in diesem Buch ungefähr 120 italo-amerikanische Namen auftauchen. Und man wirklich bei jedem gucken muss, wie der ausgesprochen wird. Egal, haben wir durchgezogen. Ich habe eine kleine Plattenfirma in Hamburg. Mein Manager Rainer Ott ist riesiger Bruce Springsteen-Fan. Der hat sogar den Weihnachtspullover von Bruce Springsteen sich jetzt gekauft. Und dann dachten wir uns, wir sind mal nett und haben wir eine E-Mail geschrieben. Also ich sag's jetzt mal auf Deutsch, weil es zu Englisch ist, ist es vielleicht ein bisschen zu komisch. Wir haben so sinngemäß geschrieben, moin, liebes Bruce Springsteen und Management-Team, hier sind T.S. und Rainer, große Fans, ja, bei diversen Konzerten schon gewesen, lesen gerade das Buch, ein tolles Buch, viele Grüße, auch Musiker und wenn wir eigene kleine Plattenfirma und wenn wir irgendwie helfen können, wenn ihr ein bisschen Unterstützung braucht irgendwie, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, machen wir dann. Viele Grüße, euer Grand Hotel Van Cleef.
Ist doch süß.
T.S. und Rainer.
Sehr süß.
Am nächsten Tag morgens um 7 Uhr bei Rainer das Telefon geklingelt und Rainer ist lange wach, aber er steht nicht gerne früh auf. Um 7 Uhr morgens ruft der Verlag und sagt, ihr habt was gemacht? Und Rainer so, was haben wir denn gemacht? Ihr habt irgendwie eine E-Mail an Bruce Springsteen geschrieben? So, und hä, und was? Ende vom Lied, da kam eine E-Mail an von zwei Dödels aus Deutschland, die gesagt haben, wir kennen das Buch, super. Und die haben erstmal ihren gesamten Anwaltsapparat nach oben gefahren, was es halt für Trottel sind, die da irgendwie angeben würden und sowas. Und seitdem bin ich ein bisschen ärgerlich auf Springsteen und habe gedacht, den mache ich nicht noch berühmter mit meinem Buch. Und da habe ich gesagt, aber Kerstin, ich könnte über die Toten Hosen schreiben.
Das ist die Verlegerin über die Toten Hosen, aber wir sehen alle jetzt gerade, du trägst aber heute ein Bruce Springsteen-T-Shirt.
Weil ich dachte, dass es ein Podcast ist und wo man das nicht sieht. Nein, das ist mein
Lieblingsmusik. War auf der Wäscheleine ganz vorne?
Es lag
oder
oben,
was?
Ja.
Ah ja, okay. Wir wollen das nicht überbewerten. Jetzt aber die Toten Hosen. Aber du bist jetzt nicht der Biograf.
Nee. Also da gibt es ja wirklich schon so zwei, drei Bücher, die sich daran abarbeiten und sowas. Und das können andere auch besser. Ich habe nachgedacht und meine Geschichten aufgeschrieben und ich finde, in diesem Buch taucht meine Mutter auf. In diesem Buch taucht meine Tochter auf. Und trotzdem glaube ich, das ist irgendwie so, dass das nicht so ist, er hat über seine Mutter geschrieben, sondern ich benutze sozusagen das Konstrukt Mutter als eine Leinwand, die man gut bemalen kann. Weil eigentlich hat jeder eine Mutter. Und die Hälfte hat auch irgendwie ein Kind. Und dann, das ist so dieses Bewusstsein, das dahin zu drücken, dass es diese ganzen kleinen, tollen Geschichten gibt. Und Und es tauchen eben auch die Toten Hosen auf, einfach diese Geschichten. Und ich finde, man kann wirklich die letzten 30, 35 Jahre Deutschland an den Toten Hosen echt ganz gut durchlabern.
Es geht los, als du 14 bist eigentlich oder früher. Wann ist dir das erste Mal, wann sind dir das erste Mal die Hosen begegnet? Ein erster Song?
Das war kein Song, das war eine Ansage von Campino. Die Älteren mögen sich erinnern, es gab, ich würde sagen, Ende der 80er große Stahlarbeiterstreiks im Ruhrgebiet, sowas. Und dann wurde, glaube ich, so ein Protestkonzert davon dann wahrscheinlich einfach auf NDR 2 übertragen. Das muss man sich heute mal vorstellen. Und da die Bands, und ich war damals schon so leicht angezündeter Musikfan, aber ich weiß noch, dass Campino interviewt wurde und der hat gesagt, man muss aufpassen, die Leute hängen hier an ihrer Arbeit mehr als an den Titten ihrer Alten. Und ich saß dann so rum und das ist dieses tolle Alter, wo man noch nicht weiß, was Titten sind und man weiß aber, dass dieser Satz ganz schön gefährlich ist und dass man aber auch so eine Angezogenheit von der Dunkelheit da schon so gleich auch irgendwie so mitspürt und dass man einfach dieser Lautklang, weißt du, was ich meine? Ja. Ich war beim Zahnarzt mit 6 und dann meinte der Zahnarzt zu mir, Thees, du brauchst eine Klammer aus kosmetischen Gründen, weil ich Zahnlücken habe und sowas. Und ich bin nach Hause gegangen zu meinem Vater und habe gesagt, ich brauche eine Klammer aus kosmetischen Gründen. Und ich habe nur den Satz wiederholt. Und mein Vater gesagt, aus kosmetischen Gründen gibt's keine Klammer. Und ich habe das gar nicht verstanden, was das alles bedeutet. Und so, das ist meine erste Erinnerung an die Toten Hosen. Dieser Satz von Campino, den ich damals nicht verstanden habe und aber trotzdem mir irgendwie so.
Also es war nicht als erstes ein Song, aber wann kam der erste Song?
Der erste Song war dann wahrscheinlich. Der erste Song war wahrscheinlich einfach was von der ersten Live-Platte bis zum bitteren Ende. Die wurden dann, es gab halt so 4, 5 Platten, die wurden wie heilige Gräle auf dem Schulhof hin und her bewegt und sowas. Und das war die eine davon und sowas.
Und dann gab's den Aushang an der Hausmeisterbude von Nilo, Mitschüler?
Höher, also am gleichen Gymnasium, aber älter als ich.
Cooler Typ. Leute, ja. Da fährt ein Bus nach Hamburg im Dezember zum Konzert der Toten Hosen. So. Thees Uhlmann aus der 9. Klasse. Schwitzefingerchen.
Ja.
Schreibt zitternd seinen Namen drauf. Warum?
Also das Warum ist total klar. Ich fand Musik total super. So, das ist so Scorpions gehört, AC/DC gehört und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und ich wollte einfach endlich mein erstes Konzert erleben und das war so, und meine Eltern sind nicht so Hippies, die dann sagen, oh, wir fahren dich jetzt zum ersten Konzert, das wird ein toller Familiennachmittag, sondern von wegen so, was Konzert? Nee, ist nicht, mach Vokabeln. So, und deswegen war das einfach so die erste Option auf Rock'n'Roll sozusagen, dass da so ein Bus geschartet wird und da wollte ich dann dabei sein, habe mich eingetragen, ohne zu wissen, ob das im Familienrat durchkommt und sowas. Aber ja. Ganz normale Punker-Logistik Ende der 80er.
Also für dich war klar, du sitzt mit in diesem Bus, die Eltern müssen noch überzeugt werden, aber da gab es ja gar keine Probleme. Vater hat gesagt, ja.
Ja, also überraschenderweise gab es überhaupt keine Probleme, sondern die haben einfach ja gesagt. Und da ist für manche Sachen, die wesentlich undramatischer sind, musste ich so gefühlt wochenlang kämpfen und dann war die Antwort dann trotzdem immer noch nein und sowas. Und ich habe mich auch einfach gewundert, dass die einfach sofort ja gesagt haben.
Wie hast du dich eigentlich in Hemmoor mit Musik versorgt? Wo kam das her?
Wir haben unfassbar viel Radio gehört. Damals zum Beispiel ging das los, Bremen 4 wurde erfunden und das war ein unglaublicher Radiosender. Ab quasi, glaube ich, so ab 19 oder spätestens ab 20 Uhr wurde man nur noch mit interessanter Musik versorgt und vor allen Dingen auch mit interessanten Moderatoren. Arne Zeigler hat damals Sendungen gemacht, die wir religiös gehört haben. Da wurde ein englischer Musikredakteur John Peel hat da seine Sendung gehabt, da wurde es gefeuert. Wir konnten noch BFBFs E hören, also der Feindsender der englischen Armee. Feindsender.
Hast du Kassetten gehabt? Leerkassetten? Hast du coole Leerkassetten gehabt?
Also die billigsten hießen ja glaube ich, Pharo 1, die waren unfassbar dünn, haben sofort geleiert. Heute heißen sogar Hip-Hop-Stars Pharo, muss man sich auch mal reinziehen. Und es war ein ganz klassisches Geschenk zwischen mir und meinem Bruder, dass wir uns gegenseitig zu Weihnachten immer und dann eben auch wechselseitig zum Geburtstag Zweierpack BASF Chrom Maxima 2
ja.
und eine Tafel Schokolade. So, das war immer einfach zack.
Sehr
und,
gutes
und trotzdem
Geschenk.
Froh.
Ja, ja. Was hast du für Musik gehört?
Also tendenziell haben wir damals erstmal alles gehört. So, das finde ich im Nachhinein wirklich wunderbar, dass das, mir kommt das so vor, dass das bei uns so einsam war oder so leer, einsam nicht, sondern leer, wenig Leute, wenig Möglichkeiten, dass die einzige Unterscheidung war, es gibt halt Leute, die interessieren sich nicht so doll für Musik und es gibt Leute, die interessieren sich doller für Musik. Und da war dann so, es gab bei uns in Canberge zum Beispiel, da gab es auch ein paar Mods. Und dann sind die so auf Mofas durch Canberge gefahren in so halt langen Parkas und wie so, was sind das denn für Freaks? Und warum hören die denn Soul? Soul ist doch Mugge für Eltern und sowas. Wir natürlich total nicht die Klügsten. Wir haben auch komisch gerochen. Aber das war dann eben doch, wenn so Partys waren, dann waren wir alle zusammen einfach Musikfans. Und bei mir ist der Werdegang einfach vom Heavy Metal zum Hardcore und Punk. Und beim Punk fand ich dann diesen Aspekt des ich kann mich selbst erfinden, ich kann mich selbst verwalten. Ich frage nicht um Erlaubnis, um etwas Künstlerisches zu tun und dann so in den Kram, den ich
Riot Tees. Wie hast du ausgesehen?
Also in meinem Aussehen gibt es viele prächtige Epochen. Das war, also das auch eine ganz normale Familiendiskussion war, als ich dann Heavy Metal gehört habe. Ich habe sowas auch immer ausdiskutiert. Ich weiß im Nachhinein auch gar nicht, warum. Saß so rum, ich so, ey, ich bin jetzt Heavy-Metal-Fan. Mein Vater gesagt, willst du eine Schlosserlehre machen? So halt, ne? Die ganze Zeit so immer unter Feuer gehalten. Ich so, ne, ich bin Heavy-Metal-Fan. Ich lasse mir jetzt die Haare wachsen. Und meine Mutter, nein. Und ich, doch. Und dann haben wir das so gelabert und sie so, das ist mir einfach peinlich hier in Hermoor, wenn mein Sohn mit langen Haaren durch die Gegend läuft. Und dann war der Kompromiss gefunden, ich durfte sie hinten wachsen lassen, aber vorne muss die Frisur normal sein und sieht natürlich spektakulär aus, vorne kurz, hinten lang. Also heute trägt das Finch asozial gefahrlos, aber früher, das war halt einfach aufsehenerregend, wie wir aussahen. Und meine Schulden, die Haare waren bei mir bis zur Mitte vom Rücken. Und aber vorne kurz.
Tees.
Wie so ein Hansa Rostock-Profi, als die Mauer aufging.
Aber ich hörte ein Wir. Du warst jetzt nicht so ein Einzelgänger bei dir in Hemmoor.
Nee.
Es gab mehr. Nee, du konntest das teilen.
Ja, ich hatte mit 14 auch schon meine erste Band. Wir waren alles Freunde. Wir waren bestimmt im Nachhinein, wenn ich an Weihnachten nach Hause fahre und wir am zweiten Weihnachtstag uns in einer Kneipe treffen, dann kenne ich garantiert 35 Leute. So, und das war so ein Dorffreundeskreis einfach.
Dann kam der 10. Dezember 1988. Da, wo ich herkomme, konnte man seinen Coolness-Faktor ja daran erkennen, wo man im Bus sitzt. Also es geht ja zum Konzert der Toten Hosen. Mhm. Hast du noch eine Idee, wo du gesessen hast? Hinten oder vorne? Mit? Warst du cool?
Das ist eine wirklich gute Frage. Die Frage steht ja auch für mehr. Weil ich ja tendenziell auch immer so ein Typ bin, der gerne beim Busfahrer vorne gesessen hat, um zu gucken, wie der arbeitet.
Ja, und da waren natürlich auch die Uncoolen. So.
Ja, und
aber die Wahrheit
deswegen
ist,
mache ich
wo hast
immer
du
noch Texte. Ich glaube einfach irgendwo in der Mitte.
Alkohol? Gab es Alkohol?
Ja, es gab, das gehörte alles irgendwie zusammen. Das ist alles, zum Beispiel, was ist mir gerade beim Sprechen aufgefallen, wie verrückt und wunderbar sich die Erde dann doch verändert, ne? So, als ich das vorhin meinte, was Campino gesagt hat, die Leute hängen hier an ihrer Arbeitsstelle mehr als an den Titten ihrer Alten. So, damals war das so, ja, die jungen Menschen drücken sich halt mal ein bisschen drastischer aus. Heutzutage wäre das ja das Ende einer Karriere. So, und wie toll das ist, dass das früher so war und jetzt hat sich das verändert. Weißt du, was ich meine? So redet kein Mensch, kein Mann heutzutage mehr, weil er weiß, dass
das irgendwie... Bedauerst du das?
Was? Nee, überhaupt nicht. Ich finde bloß, dass irgendwie mal 70% des deutschen Hip-Hops auch mal zu der Entwicklungsstufe hinkommen könnten, dass man so nicht über Frauen spricht. Aber das ist ein anderes Podcast-Thema. Yo.
Alkohol.
Und es gab damals einfach einen Pennymarkt bei uns und Und wir hatten einen unlimitierten, also nicht klauen, sondern gegen Geld, aber wir hatten einen unlimitierten Zugang zu Alkohol damals. Das war nicht so von wegen so, die Verkäuferin kenne ich immer noch, das war einfach ganz normal. Die wollte auch nicht reich werden durch uns, aber es gab einfach, diese Gesetzgebung war noch nicht so drastisch oder es war alles egaler Ende der 80er. Wir haben eine Palette Hansa-Pilz gekauft, eine Flasche Apfelkorn daneben und das wurde einfach durchgepiepst mit 14.
35 Pfennig.
Zack, Dings ja. Und sowas. So. Und irgendwie hat
mal auf die Dose da.
Und irgendwie hat unser Leben auch so gefährlich gemacht. Ich glaube, so als wir dann, also es wurde total viel getrunken dann auf der Busfahrt auch dass ein Busfahrer nicht sagt, Leute, hört mal auf, so. Und aber ich glaube irgendwie im Nachhinein würde ich denken, dass wir auch nicht Assis dann waren oder sowas. Also natürlich haben wir dann im Bus Punk gehört oder wahrscheinlich Tote Hosen, aber es ist so, es hat keiner gekotzt oder es war keiner übergriffig, sondern wir waren einfach so aufgeregte kleine Hummeln, die jetzt zu den Toten Hosen fahren.
Gymnasiasten auf dem Weg zum Punk nach Hamburg. Wie war das Konzert? Woran erinnerst du dich? Dein allererstes Konzert hat es den Erwartungen entsprochen. Was sind da überhaupt Erwartungen, wenn man überhaupt nicht weiß, was da passiert?
Ich hatte einfach, also ich erinnere mich noch an alles. Das erste ist einfach so diese Angst, und die Angst habe ich heutzutage manchmal immer noch. Wir waren vor 2,5 Jahren, oh nein, das ist schon 3 Jahre her, waren wir in Barcelona mit 3 Freunden, Barcelona U2-Konzert Joshua Tree, und da stand ich genau wie vom Tote Hosen Dings, ich hatte das Ticket in der Hand, ich habe immer nur auf den, jetzt nicht den Knipser abreißen, jetzt bloß die Karte nicht verlieren, so, das Konzert wird garantiert noch abgesagt. Ich weiß noch, wie ich in dieser Toten Hose Schlange stand und einfach mein Gehirn gesagt hat, das wird nicht funktionieren, irgendwas passiert jetzt einfach noch, dass das nicht funktioniert. Ein Satellit stürzt hier drauf und dann alles, und dann muss die Band absagen, und dann weiß ich noch, wie das war. Das erste Konzert war in einem Zirkuszelt. Und es war keine normale Konzerthalle. Und ich weiß noch einfach dieses Geräusch von Füßen auf Planken, wie es gerochen hat. Und dieses Bier, was eben nicht so ein schönes gezapft ist, sondern das Bier, was strukturell an Schützenfest aus Schank erinnert.
Dreiviertel Schaum.
So, sehr gut. Genau so. Und dann weiß ich alles noch. Ich weiß noch, dass es halt einfach damals einfach mega gefährlich war. Die Leute haben so dermaßen zur Bühne gedrängt, dass wir uns alle, also so eine wabernde Masse waren wir einfach noch. Und bloß an die Musik kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe da noch so ein paar Flashbacks und sowas. Und ich weiß, dass die Roten Rosen auch noch aufgetreten sind. Und weil das war dann einfach zu doll. Und dann war das zu Ende. Ein paar Leute mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert
nicht
werden.
Doch! Ernst.
Mein Kumpel Stemmi, irgendwann ist der so runtergefallen, weil alle Leute so gedrängelt haben. Und dann hat ihn jemand, nicht mit Absicht natürlich, aber es gab einen Tritt ins Genick aus Versehen. Oh. Und dann hat's geknackt und dann hat Stemmi gesagt, ich fahr mal schnell zum AK Altona. Und dann haben sie ihn da mal kurz einbehalten, aber dann am nächsten Tag konnte der auch wieder nach Hause.
Aber was war danach anders als davor für dich? Nach diesem Konzert, nach diesem Ereignis? Warst du mehr Fan danach? Wolltest du mehr haben von den Toten Hosen?
Nee, ich wollte einfach so viele Konzerte, wie es irgendwie geht. Und zwar nicht von den Toten Hosen, sondern alles, was eine Gitarre umhängen hat. Also da ging es dann wirklich los. Also meine Eltern haben offensichtlich gesehen, dass es mir sehr gut gefallen hat, und dann hatten die ersten schon einen Führerschein mit 18, und dann sind wir wirklich so häufig es ging irgendwie nach Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Flensburg, Lübeck, ab und zu irgendwelche Metal-Bands in Stade oder Bremerförde und so, da sind wir überall hingefahren. Das war dieses Live-Musik sich anzugucken, das war das.
Machst du dir Gedanken darüber, dass auf deinen Konzerten vielleicht auch so ein Tees sein könnte, der gerade sein allererstes Konzert hat?
Der Gedanke ans Publikum versaut ja die Kunst.
Was ist das denn für ein Spruch?
Naja, ich darf ja nicht ins Kalkül ziehen, ob das... Ob
Nein,
jetzt,
aber das ist doch so, vielleicht ein schöner
ach so, okay,
Gedanke.
So, ja, ach so, so, der, okay, das der Gedanke ist schön. Ja, ja. Das ist
also, dass da jemand ist, der vielleicht auch gerade sein erstes Mal hat. Ich meine, die Hosen haben anscheinend vieles richtig gemacht, dass T.S. Ullmann danach gesagt hat, ich muss noch auf viel, viel mehr Konzerte gehen. Und dass diese Liebe zu diesem Konzert, darf ich es Liebe nennen?
Ja, klar.
Bis heute gehalten hat. Das finde ich beeindruckend. Das kann nicht jeder von sich sagen. Und wie cool ist es eigentlich, T.S.? zu sagen, was war, es gibt diese Gespräche, weißt du, am Küchentisch, man trinkt viel. Ja. Und irgendwann kommt, was war dein erstes Konzert? Und damit erfährst du ja echt eine ganze Menge.
Ja, ja.
So, und du kannst sagen, ich war bei den Toten Hosen.
Ich find's auch toll. Ich mag's auch gerne. Das erste Konzert von meiner Tochter war Billie Eilish. Und ich...
Sie wird sich niemals dafür schämen müssen.
Richtig. Richtig. Und ich habe die Tickets organisiert, obwohl es ausverkauft war. Und zum ersten Mal war das so, ja, danke, ne? Ich so, ja, dir bitte.
Papa. Hast du dir eigentlich was am Merchstand gekauft, Thies?
Nee.
Bummelst du am Merchständen?
Ich finde das ja immer noch total verrückt. Die Toten Hosen haben ja damals, also den Knochenadler kennen wir ja alle. Mhm. Das Cover von der, ja. Dem Dings da. Und die haben damals einfach über ihren Tote-Hosen-Shop, haben die eine Sprühschablone vertrieben, wo man dann einfach, man ist zum örtlichen, also zu und Kölner heißt der in Hermoor, hast du dir schwarzen Autolack gekauft und dann irgendwie von meinem Vater irgendwie ein dickes Unterhemd geklaut und dann also wie kann man sich denn seine eigene Merch-Firma kaputt machen? Das ist ja total enthirnend, aber es ist auch sehr punk.
Ich wollte gerade sagen,
ist und das die Frequenz, punk? Die Frequenz, wo so im Umfeld von Hermoor an irgendwelchen kleinen Unterführungsbrücken der Knochenadler aufgetaucht ist, da, ich sag mal so, da hatten wir strukturell relativ viel mit zu tun.
Aber das ist punk.
Ich finde auch, dass das punk ist.
So,
1908. Denn Graffiti ist Hip-Hop, aber der Knochengeier, das ist punk.
Das ist punk. Und vor allen Dingen aufs Geld zu scheißen. An der Stelle. So.
Ja.
Ich wollte mit dir darüber sprechen, wie du Punk da definiert hast und wie du es heute definierst. Da sind ja jetzt ein paar Jahre zwischen.
Das ist ganz, ganz süß. Aber zum Beispiel, guck mal, jetzt erzähle ich was über meinen Vater und sowas, ne? So, und so. Aber das ist doch gut, jetzt sowas zu erzählen, weil es einfach auch witzig ist und weil das halt wahrscheinlich, so, ich erzähle das jetzt einfach, ist auch nicht schlimm. Nur, man wird ja mal gefragt, du erzählst so viel über deine Familie. Ich so,
Thies, wir lieben das.
Damit verbringt man ja 90% seiner Zeit verbringt man
also
mit den Altvorderen. Immer Mönckebergstraße, Familienwochenende.
Ist die Einkaufsmeile in Hamburg.
Ist die Einkaufsmeile in Hamburg und so. Und früher gab es da einen Burger King, wo jetzt leider ein Starbucks drin ist. Und da gibt es so einen Brunnen und am einen Wochenende waren da immer Punks und am anderen Wochenende waren da so HSVer. Und sagen wir mal so, nicht die Raketentechniker von den HSVern, sondern eher so Brecher. So, aber fand ich beides toll. Und ich habe einfach mal meinen Vater gefragt, da war ich so 6, 7, was würdest du machen, wenn ich auch bunte Haare hätte und hier sitzen würde? Hat er gesagt, ich würde es nicht gut finden, aber du bleibst ja trotzdem mein Sohn. Das fand ich ganz süß oder toll oder das weiß, das habe ich so als Film abgespeichert in meinem Kopf, wie mein Vater so, der auch so bärig aussah, also der war hier oben links über mir und so geradeaus saßen einfach so diese Punks da auf dem Brunnen, das weiß ich noch ganz genau. Und dann war das für mich, halt die Punk-Sache war dann für mich wahnsinnig wichtig, als wir selber angefangen haben mit Musik, ich habe wahnsinnig viele Fanzines gelesen. Ich wollte unbedingt in diese Szene rein, weil mich das irgendwie total interessiert hat, sein Leben selbst zu verwalten und Kunst machen zu dürfen, was ich vorhin auch meinte, Kunst machen zu dürfen, ohne um Erlaubnis von großen Plattenfirmen oder Professoren oder sowas zu fragen, sich selbst zu erfinden und sowas. Ich glaube, das definiert mich als Künstler. Das auch, das nicht das perfekt nach Perfektion suchen, sondern dieses auszuprobieren, immer weiter. Auch mit 45 kann man nochmal vielleicht einen neuen Song erfinden, auf den man bei der letzten Platte noch nicht gekommen ist. Das gefällt mir gut. Und ich habe von meinem Freund Bernd Begemann hat in einem anderen Podcast gerade den wunderbaren Satz gesagt, dass er beim Punk fand, der nie wichtig, dieses Punk bedeutet nicht, am Bahnhof rumzusitzen und Bier zu saufen und irgendwie rumzuschnorren. Punk bedeutete, ich setze der Weisheit der Welt meine eigene Weisheit entgegen. Und das finde ich einen wunderbaren Satz.
Ist es alterslos?
Ich glaube, dass das alterslos ist, ja. Einfach dieses konstante Nachdenken und so, nee, was habe ich jetzt neulich noch, was, du darfst nicht vergessen, Dieter Bohlen trägt Camp David. Verstehst du? Das ist ein Fakt. Das ist die absolute Wahrheit. Es ist auch in Ordnung. Ich wünsche ihm ein langes Leben und sowas. Für mich ist das aber komisch. Mhm. So, die Verbindung, Dieter Bohlen und Camp David sind für mich künstlerisch und ästhetisch so Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann. Und da sage ich dann auch, der kleine Thies Uhlmann aus Herr Moorwaschstade hat das Recht und macht das jetzt auch, sich eine Weisheit zu überlegen, die er dessen entgegensetzt.
Darf ich kurz fragen, was das Problem ist mit dem Camp David und Dieter Bohlen?
Camp David sind meiner Meinung nach einfach wahnsinnig hässliche Klamotten.
Ja.
Und
aber jeder darf doch was Hässliches.
Ja, machen. Natürlich, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich sag einfach so, ich finde das komisch, dass Leute sich sowas, dass sie, also, die denken über mich ja genau dasselbe. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Das finde ich auch geil und sowas. Aber das, wenn Dieter Bohlen Werbung für ein Produkt macht, ist es für mich ein Grund, das nicht zu kaufen.
Okay, das ist dein Punk.
Nee, mein Punk ist es dann, mir etwas zu überlegen, was ich dem ästhetisch entgegensetzen kann.
An welcher Stelle haben die Hosen heute noch Punk oder sind Punk? Ich habe das Gefühl, die führen ein Doppelleben.
Ich glaube, die Toten Hosen sind heutzutage immer noch so erfolgreich, weil die kein Doppelleben führen. Mhm. So, auch wenn die vor 45.000 Menschen in Düsseldorf im Stadion gespielt haben, wie im letzten Jahr, und danach wieder so eine Art...
Mehrfach. Wahnsinn, ne?
Es ist für mich auch ein bisschen frustrierend. Ne? Nein, so, ich will ja nur ein Zehntelstadion. So ein Thies Uhlmann Stadionkonzert, aber nur ganz wenig Leute. Siehst du, dann kannst du dich hinstellen, sag, ich setze der Weisheit der Toten Hosen meine eigene Weisheit entgegen. Leeres Stadion. So, und jetzt kommt ihr, NRW-Freaks.
Ja.
Mehrfach und so. Und dann geben sie danach eine Aftershow-Party für ihre Freunde. Weil die das so lange machen, bedeutet das ihre 2500 Freunde. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich gleichzeitig betrunken haben, weil das die Toten Hosen machen Aftershow-Party. Und dann kommt irgendwo der Bassist angelullert und trifft irgendwelche Toten Hosen-Freaks aus Argentinien und dann macht er diesen ganz schönen Ton. Na, der kann das ganz toll sagen. Und dann stehen die Argentinier da und freuen sich. Und Andi sagt mir so, ist das nicht verrückt? Die Leute aus Argentinien begeistern sich für meine Musik. Und das ist eben nicht das Doppelleben, sondern das ist verschiedene Aspekte des Lebens, aber es ist auf jeden Fall kein Doppelleben. Nein, du hattest ja gerade noch gefragt, ist das, was die Toten Hosen machen, noch Punk? Ich glaube nicht, dass es Punk ist, aber die machen die ganze Zeit Punk. Sich darum zu kümmern, dass Leute die Ursprünge von Punk kennenlernen und dann Platten macht wie Learning English, Lesson 1, Lesson 2 und sowas. Das ist Punk. Dass die Ticketpreise nicht 30 Euro teurer machen, 50 Euro teurer machen, sondern sagen, reich mit dem Geld, wir sind für alle da, das ist Punk.
Welche Werte, für welche Werte steht diese Band? Was hast du? Du hast sie einfach noch sehr gut kennengelernt. Darüber sprechen wir später vielleicht gleich nochmal. Weil jetzt sind wir schon an der Stelle. Was würdest du sagen, welche Werte haben die, die du echt wahnsinnig gut findest?
Das kann ich gar nicht sagen. Werte ist ja eins der schwersten und schwierigsten deutschen Wörter sozusagen. Ist ja wahnsinnig, wahnsinnig nicht aufgeladen, sondern es ist, ich weiß noch nicht mal, was meine Werte sind. Gehe davon aus, dass keine besonders großen da sind. Emotional wie auch finanziell.
Eigenschaften, wo du sagst. Weißt du, ich bin nur die im Publikum. Ich bin nur die unterm Kopfhörer, die Musik hört. Aber du bist bei denen.
Eigenschaften.
Weshalb ist die Liebe geblieben?
Das sind normale Menschen, die von einer Sache total besessen sind. Ne? Die sind von diesem Kram, der Schlagzeuger Wom hat mir das mal erzählt, das hat er mir gar nicht erzählt, sondern es ist irgendein TV-Beitrag über den so. Die Toten Hosen gehen proben, weil am Wochenende ist ein Konzert. Was proben sie fünfmal an Tagen wie diesen?
Haben sie noch nicht so oft gespielt.
Einfach so. Ne? Und warum so, Alter, Deutschland ist wirklich das nervigste Land auf der ganzen Welt. Meinst du, das ist eine... So, Deutsche. Ratatatatat. So. Aber dann auf der anderen Seite hatte ich Probleme mit meiner eigenen Platte, die Texte fertig zu machen und sowas. Campi ruft mich an und sagt, Thies, soll ich dir mal helfen? Ach. So halt, ne?
Und konnte er dir helfen?
Nein. Das ist, weil ich musste das alleine machen. Ich habe mich, okay. Also die Geste, ich habe den jetzt neulich noch eine E-Mail geschrieben, habe den da auch den ersten Song geschrieben und dann habe ich gesagt, wenn mich 5 Sachen durch diese ganze Platte von mir durchgetragen habt, dann seid ihr eine Sache davon. So, weil das einfach so immer nachgefragt, ob das gut geht, mich motiviert und sowas. Und das ist ganz schön toll. Siehst du, und da hast du den Wert. Die kümmern sich auch um Dödel wie mich.
Ja.
Das ist ein Wert.
Wie war es denn, als du die das erste Mal getroffen hast? Ich meine, so ein Idol zu treffen, das kann ja auch ganz schön entzaubernd sein.
Dafür sind die aber zu geil. Also da muss man einfach sagen, das schockt schon, die kennenzulernen. Die sind einfach, ich weiß das. Ich weiß, dass mit dem Idol kennenlernen und sowas, dass das schwierig sein kann, muss aber jetzt wirklich einfach mal sagen, dass die wirklich einfach wahnsinnig witzig und nett sind. Es sind einfach total coole Typen. So, ich habe Angst davor, es ist immer noch komisch, wenn das auf dem Telefon klingelt, kann aber die Leute beruhigen, die sind einfach total cool, sind total interessiert, sind total, Tees sind in Berlin gerade irgendwelche Ausstellungen, wir kommen am Wochenende oder Dings, Kunst interessiert, machen selber andere Kunst, sind weltgewandt, aufgeschlossen. Nee, das ist schon, und dann die kennenzulernen, ist natürlich skurril für mich.
Was ist der größere Vertrauensbeweis, gehe ich mal von der Richtung ran, dass du bei denen auf dem Konzert spielen darfst? Oder dass sie deinen Freund, Texter und Produzenten für ihr Album engagiert haben. Die nehmen ja nicht irgendjemanden. Die nehmen den vom Tees.
Also der größte Vertrauensbeweis ist schon, dass wir da spielen dürfen. Das ist wirklich so. Ich meine, wir machen, also bei uns hat der Sänger immer noch eine Akustikgitarre um. Und dass sie dann sagen, hier komm, das ziehen wir durch. Unsere Fans sind nett genug, dass ihr da nicht gesteinigt werdet und sowas. Das ist total, das finde ich wahnsinnig vertrauenswürdig. Nicht über mich reden, eine viel bessere Geschichte. Campino stand mal neben mir und wir haben so gelabert und sowas. Und dann meinte er zu mir, Tees, weißt du was? Ich so, Diggi, hau raus. Er so, das war noch nie so schön, Musik zu machen wie heute. Und ich so, hä? Warum erzählst du mir das? Und er meinte so, Tees, heutzutage finden wir sogar die Vorbands toll, mit denen wir zusammen auftreten. Und er meinte, das war in den 80ern, war das einfach noch anders. Da war dann plötzlich, ich bin ein bisschen erkältet sozusagen. Das ist kein Problem. Okay, Entschuldigung, danke. Ich entschuldige mich bei der Hörerschaft. Er meint so, in den 80er Jahren, dann hattest du auch irgendwie so Deutschpop-Hölle plötzlich mit dabei und sowas. Und er meint, heutzutage ist es wirklich für ihn so eine Freude zu sehen, wie so ganz viele Bands, die er einfach selber liebt und die auch vielleicht auch so gut geworden sind, weil es sowas in Deutschland wie die Toten Hosen gibt und er jetzt mit denen zusammenspielt. Das finde ich einen sehr schön reflektierten Gedanken von einem Mann über 32.
Ich würde gerne mit dir über dieses Konzert, es war 2013, in Köln sprechen.
Mhm, ja.
Möchtest du die Stelle aus deinem Buch selber vorlesen?
Hier nochmal ein ernster Funfact über die Toten Hosen. Die Toten Hosen fragen ein, habt ihr Lust mit uns im Stadion zu spielen? Das wird unter Umständen eine gute Sache. Man tut dann so, als würde man nachdenken, denkt an den wunderbaren Buchtitel, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen, und sagt dann, ja. Dann fragen die Toten Hosen, was kostet ihr denn? Und dann fragt man zurück, hä? Und dann sagen die, ja, das kostet doch alles was. Und dann sagt man, Meine Bandkollegen lebten quer über den nordeuropäischen Kontinent verteilt und ich war mit mindestens 5 Technikern unterwegs. Also kostet es mich um die 3000 Euro, bevor ich den ersten Ton gespielt habe. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach so. Und dann sagt man das den Toten Hosen, dass das etwa 3000 Euro kosten würde und dann sagen die, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Und dann schreiben die sich das auf und dann kommt irgendwann das Geld an und es ist einfach echt mehr als 3000 Euro. Von 100 Bands, die so groß sind, sagen 50 Bands, super Promo ist das, wenn ihr bei uns im Vorprogramm spielt. Gebt uns mal 5000 Euro und dann könnt ihr spielen. Und sie hätten vermutlich sogar noch recht. 48 Bands von diesen 100 Bands würden sagen, ihr bekommt 500 Euro und das reicht dann ja auch. Viel Spaß und nervt unsere Techniker nicht auf der Bühne, die haben zu arbeiten. Eine Band kenne ich nicht, weil ich auch jetzt nicht echt alle Bands kennen kann. Aber eine Band, genau eine Band, lässt einen nicht verhungern, sondern legt noch oben einen drauf. Und diese Band sind meine Freunde und wir durften vor ihnen spielen. Viel mehr noch, die 20 Techniker, die den ganzen Tag lang das Konzert für die Toten Hosen vorbereiten, stürzen sich auf einen, wenn man da ankommt und sagt, wenn ihr irgendwas braucht, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr seelische Nöte oder körperliche Gebrechen habt, dann kommt zu uns. Wenn nicht, schlagen wir euch tot. Hier ist alles lösbar. Ich habe mich schon in Frauen für wesentlich weniger verliebt als in diese emsige Crew aus Technikern. Wie soll man es schaffen, dieses ganze Konstrukt, diese rollende Maschine aus Liebe und Professionalität, diese kleine große Punkband und alle, die für sie arbeiten, nicht aus Hingezogenheit und Verehrung aus vollem Herzen zu lieben? Ich weiß es nicht, ich möchte es auch gar nicht wissen. Moment, der nächste Satz ist noch, ein leeres Stadion ist eine Kathedrale ohne Gott.
Ja.
Den habe ich mir jetzt noch kurz gegönnt.
Du hast gespielt im Vorprogramm auf dem Ballast der Republik Konzert in Köln, Open Air. Ich wusste, du würdest da sein. Wir haben, glaube ich, getextet vorher und du hast immer gesagt, ich bin auch in Köln. Und ich dachte mal, wo ist denn der These jetzt eigentlich? Und du stehst auf der Bühne. Du hast mir nicht vorher gesagt, dass du das machst. Warst du scheiße nervös?
Ja, da war ich schon nervös. Also erstmal auftreten im Stadion, dann auftreten im Stadion, während man Rockmusik macht im Vorprogramm von der Punkband, dann aufgeregt, weil ich mal in Köln studiert habe und das fürchterlich in die Hose gegangen ist. Und ich meine, wenn man nicht dumm ist und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man eben einfach, dass das einer der 10 großen Momente im Leben ist. So. Und das macht mich dann einfach nervös. Wenn mich das nicht nervös machen würde, hätte ich, glaube ich, große psychische Probleme und sollte mir dringend Hilfe holen.
Und jetzt versuch mal die Verbindung zwischen Dezember 1988 und Sommer 2013, 25 Jahre nach deinem ersten Konzert, was ein Konzert der Toten Hosen war, bist du plötzlich mit auf der Bühne.
Ja, das große Problem, dass das auch dieses, wie in jedem zweiten Film mit Tom Hanks, manche Träume werden einfach wahr. Manchmal dauert das ein bisschen länger, aber manche Träume werden einfach wahr.
Wenn die Hosen dein erstes Konzert war und wir es irgendwie in der Hand haben könnten, Tees.
Ja.
Welches soll das letzte sein?
Auf jeden Fall eins von mir.
Danke, Tees Ullmann. Tees Ullmann über die Toten Hosen erschienen in der Musikbibliothek bei Kiepenheuer und Witsch. Außerdem erschienen Anja Rützel über Take That, Sophie Passmann über Frank Ocean und Tino Hanekamp über Nick Cave. Schön war's mit dir.
Ich danke dir.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.